In der Reihe der biblischen Kurzgeschichten betrachten wir heute eine kleine Geschichte, sag ich mir, ein Bild als eine Handlung, die im dritten Johannesbrief steht. Da schreibt Johannes: Ich bin sehr erfreut worden, da die Brüder kamen und zeugten von deiner Wahrheit, wie denn du wandelst in der Wahrheit. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Ich hatte eine Jugendevangelisation in der Messehalle in Nürnberg. Und ich habe sowas noch nicht erlebt. Ich habe das großartig vorbereitet. Aber das in einer Stadt, nicht in Kirchen, das in einer Stadt, einfach um das schlichte Jesusverkündigung. Schließlich 5.500 junge Leute kommen. An Türen standen Posten. Wer unter 15 war, wurde hinausgewiesen. Wer über 30 war, gehen Sie gegenüber in die Kirche, dahin wird übertragen. 5.500 junge Menschen in der Stadt. Ganze Schulklassen, so höhere Schüler. Und Halbstarke, lärmend. Ich kam mir manchmal vor wie ein Löwenbändiger. Und dann Totenstille, wenn der Name Jesus fiel. Ich habe nie so empfunden, dass diese junge Generation einfach nichts mehr hat und uns fragt, habt ihr eine Botschaft, auf die man sein Leben stellen kann? Als ich nach einem tumultuarischen Abschied am Freitagabend in dem Nachtschnellzug saß, um zurückzufahren, nahm ich mein Testament vor, um mich nun vorzubereiten auf diese Predigt. Und da faszinierte mich zunächst einfach dieser Gegensatz. Dort eine Massenversammlung, es war keine Massenversammlung, es war eine große Versammlung von lauter einzelnen Menschen. Aber eben doch so dieses Fluidum der vielen. Hier in unserer Textgeschichte ein paar Leute, die sich alle kennen. Dort in Nürnberg die Chance, in die größte Öffentlichkeit vorzustoßen. Jeder Straßenbahnplakat, jede Plakatsäule, Mikrofon, die Möglichkeit, jede Möglichkeit, hineinzuschreien in die Öffentlichkeit. Hier im Text eine kleine Schar von Menschen unter grausamen Christenverfolgungen, die sich heimlich treffen. Dort in Nürnberg, merkwürdig, Scharen junger Menschen, hier die reifsten Männer der damaligen Christenheit. Dort Lärm und hier Stille, möchte ich sagen. Und einen Augenblick war ich versucht, zu meinen Junge von dieser kleinen Christenschar, die hier im dritten Johannesbrief uns gezeigt wird, da haben wir uns doch mächtig fortentwickelt. So gewissermaßen aus dem kleinen Laden haben wir eine große Firma gemacht. Und dann wurde mir deutlich, nein, das ist falsch. Dieses kleine Bild aus der Urchristenheit, das uns hier gezeigt wird, das muss für alle Zeiten und für alle, die Christen sein wollen, ein Vor-Bild sein. Wehe, wenn wir uns und die Gemeinden und unser Christentum prägen lassen von der Zeit. Unser Christenstand muss geprägt werden hiervon. Verstehen Sie? Dieses Bildchen, was uns gezeigt wird, muss Vorbild für uns werden. Und darum möchte ich als Überschrift über den Text und die Predigt schreiben, ein Bild aus der Urgemeinde, das ein Vorbild ist. Und ich habe meinen Herrn recht bitten müssen, dass wir dann wirklich ernsthaft in unserem Leben einiges korrigieren, dass wir uns ausrichten nach dieser Urgemeinde. Wir gehen am besten so vor, dass wir die verschiedenen Gestalten, die auf dieser kleinen Bühne auftreten, einzeln vornehmen. So kommen gerade drei Teile raus, das ist ganz praktisch, nicht? Da ist zuerst der Älteste, heißt er, der Apostel Johannes. Meine Freunde, er hat alle anderen Apostel überlebt. als dies geschrieben wird, ist einer im Selbstmord gestorben, der Judas. Das Grauen bleibt immer darüber. 10 sind in Märtyrertod gestorben, für Jesus gestorben. Und einer überlebt sie, Johannes. Er ist uralt geworden. Aber sein Geist ist wie bei Moses nicht erschlafft. Das ist schrecklich, wenn alte Leute kindisch werden. Da habe ich Angst davor. Was Wundervolles, wenn alte Menschen reif werden. Und so kann Johannes sich nennen der Älteste. Das versteht jeder. Es gibt Presbyter in der Gemeinde. Presbyter heißt zu Deutsch Älteste. Er ist der Presbyter aller Presbyter, der Älteste, auf den die Gemeinde der damaligen Zeit horcht. Und dieser, dessen Name von allen Christen mit Respekt und Ehrfurcht genannt wird, dieser reif gewordene Christ, der wundervolle Mann, erscheint uns hier als der, der sich um seinen Bruder sorgt. Ich will kurz die Szenerie schildern, dieses Bildchen. Zum alten Johannes sind Brüder gekommen, namenlose Brüder. Männer, wie sie damals durchs Land reisten, die im Anblick des Kreuzes Jesu einfach so hingenommen wurden, dass sie Jesus ihr Leben opferten und Missionare wurden, ohne Ausbildung, ohne Missionsgesellschaft, ohne Pensionsberechtigung. Nur eine Berechtigung hatten sie, zu sterben für den Herrn, wenn sie geschnappt wurden. Und diese Männer zogen durchs Land und sprachen von Jesus. Und so ein paar dieser namenlosen, unbekannten Brüder sind zu Johannes gekommen. Und nun spricht man, was sie haben, die Gemeinden besucht, die Verfolgten, zusammengeschlagen, immer neu gesammelten, immer wieder wachsende Gemeinden. Und dann fragt Johannes nach einem Namen, merkwürdig, ein Name, den wir nicht weiter kennen und der ihm offenbar ungeheuer auf dem Herzen liegt. Was macht Gaius? Der Name sagt uns, das war nicht ein Mann aus Israel. Der kam aus der heidnischen Welt. Vielleicht hat Johannes um ihn gerungen, bis er aus der Finsternis zum Licht kam. Bis er gläubig wurde an Jesus. Vielleicht hat Johannes auch nur von ihm gehört. Ich weiß, wird jetzt nicht gesagt. Aber dieser Mann, der die Gemeinden auf dem Herzen trägt, sorgt sich um den Gaius. Wir hören nirgendwo in der Bibel von ihm. Er war so bestimmt kein bedeutender Mann. Er war weder Oberkunsterjahrrat noch Bischof noch sonst ein Prominenter. Nein, er war kein Prominenter, der Gaius. Irgendeiner. Und nun fragt Johannes voll Angst, was macht Gaius? Vielleicht hat er Angst, dass Gaius unter der Verfolgung zusammenbrechen könnte. Es ist sehr schwer, den Raub seiner Güter erdulden. Es ist sehr schwer, in Gefängnissen zu leben. Es ist sehr schwer, der Sicherheit abzusagen, um eines Herrn willen, den man nicht sieht. Es ist sehr schwer, gegen den Strom zu schwimmen. Das wissen wir doch alle, nicht? Vielleicht ist Gaius weich geworden, Verfolgung. Oder, diese hellenistische Welt war sehr glanzvoll. Die Großstädte boten rauschende Vergnügungen. Vielleicht war er den Verzauberungen der Welt erlegen. Man erzählt sich in der Urchristenheit von dem Mann Demas, der mit Paulus im Gefängnis war und dann schließlich die Welt lieb gewann und weglief. Das erleben wir doch tausendfältig mit Leidern und Helfern, nicht? Warum soll es dem Gaius nicht so gehen, dass die Welt lieb gewinnt? Johannes kann nicht telefonieren, das gab es noch nicht. Es gab keine schnellen Verbindungsmöglichkeiten. So hat er lang nichts gehört vom Gaius. Und ich kann verstehen, wie er mit Spannung fragt, und Gaius? Und dann geht diesen namenlosen Boten das Herz auf. Gaius, der wandelt in der Wahrheit. Der ist eine Säule in der Gemeinde geworden. Der ist ein Seelsorger für andere. Gaius, da leuchten ihre Augen. Und dann ist, als hört man es plumpsen, den Stein, der vom Herzen des Johannes fällt. Und da sehe ich diesen großen Apostel Johannes an und sage, Johannes, ist der kleine Namenlose, der kleine, nicht prominente Gaius so wichtig für dich? Und da sieht mich Johannes an und sagt, jeder ist wichtig. Und seht, da bin ich bei der Stelle, von der ich reden möchte. Es gibt in der Bibel zwei Linien. Die eine Linie beginnt mit Adam. Als Adam gesündigt hat und vor den Richteraugen Gottes steht und Gott sagt, warum hast du das getan? Da tut Adam etwas Grauenvolles. Er gibt kaltblütig seine Frau preis. Eva hat mich verführt. Was geht mich in der Stunde Eva an? Ich gehe mich selber nur an. Da beginnt eine Melodie, die durch die Menschheit geht. Was geht mich mein Bruder an? Ich gehe mich selber an. Das geht weiter mit den Kindern Adams und Evas. Da sehen wir über einsames Feld den Kain laufen. Und da prallt er auf den Lebendigen und Kain, wo ist dein Bruder Abel? Abel? Soll ich meines Bruders Hüter sein? Hab auf mich selber aufzupassen. Das Hemd ist mir näher als der Rock. Kümmer du dich um ihn, ich nicht. Was geht mich mein Bruder an? Außerdem hat er eine andere Weltanschauung als ich. Außerdem hat er einen anderen Beruf. Der ist Hirte und ich bin auf einem Felde. Da sind wir sowieso schon geschiedene Leute. Was soll ich mich um meinen Bruder Abel kümmern? Und nun geht das durch die Bibel durch und durch die Menschheit. Da wird uns so eine Szene gezeigt, wie der Mann, der die Macht hat, dokumentiert, dass ihm die Brüder egal sind. Da ist der Feldhauptmann des Königs Nebukadnezar. Er schleppt den gefangenen kleinen König Zedekia mit seinen Kindern vor den Babylonier König. Und da sitzt der Babylonier König auf dem Thron und dann lässt er die Kinder des Königs Zedekia vor dessen Augen schlachten. Steht so da, schlachten. Und dann lässt er dem Zedekia die Augen ausstechen. Und wenn einer sagte, Nebukadnezar, riecht sich in dir nichts, da sagt er, das sind politische Notwendigkeiten. Soll ich meines Bruders Hüter sein? Es geht um die Macht. Das geht bis in die Kirche hinein. Da steht ein zitternder Judas mit dem Geldbeutel vor den hohen Priestern. Vor den hohen Priestern, bitte. Vor den Seelsorgern eines Volkes. Und sagt, ich habe unschuldig Blut verraten, als ich Jesus verriet. Helft mir doch, ich kann nicht weiter mit meiner Schuld. Hier, nimmt das Geld zurück. Da sagt der hohe Priester, da sieh du selber zu, das geht mich nichts mehr an. Hier geht es um höhere Interessen der Kirche. Und so geht diese Melodie von Adam an bis in die Gegenwart. Es hat mich geschaudert, wie vor 8 Tagen mir noch eine Familie sagen lässt, wir sollten aufhören, von den 6 Millionen Juden zu reden, die umgebracht sind. Sie hätten davon nichts gewusst. Sie haben es nicht gewusst, dass Tausende mit dem gelben Band rumlaufen. Sie haben es nicht gewusst, dass Menschen in ihrer Umgebung verschwanden. Man wollte es nicht wissen, es war gefährlich zu wissen. Soll ich meines Bruders Hüter sein? Ich muss meine eigene Haut retten. Und so geht das bis in die Gegenwart hinein. Was geht mich mein Bruder an? Das ist die eine Melodie. Das ist die alte Welt. Das ist die Welt, der wir immer wieder angehören. Und da ist die andere Linie. Die beginnt mit Jesus. Da kommt der Sohn Gottes und hält es nicht für einen Raub, Gott gleich sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an und war gehorsam bis zum Tode am Kreuz. Und als seine Jünger sagen, sieh mal ein bisschen hier zu deiner Sache, sagt er, ich bin nicht gekommen, dass ich mir dienen lasse. Es geht nicht um mich, sondern dass ich diene und gebe mein Leben zur Bezahlung für viele. Das Wort ich ist jetzt ausgestrichen. Ich suche meine Brüder. Und da hängt dieser Jesus, der Sohn Gottes, dem alle Macht gegeben ist, in Qual und Angst am Kreuz. Und nicht eine Sekunde denkt er an meine Qual, sondern der Schächer da, den könnte ich retten. Und der Hauptmann, dem gehen ja die Augen auf. Und Mutter, ich muss dich trösten. und hat auch an mich gedacht, als er rief, es ist vollbracht. Oh, das Licht vom Kreuz geht schon hinüber ins Alte Testament. Da irrt ein junger Mann eurem Alter, übers Feld. Und da trifft ihn einer und sagt, was machst du? Ich habe mich verlaufen. Was machst du denn hier in der Gegend? Da sagt dieser Josef, ich suche meine Brüder. Das ist die andere Melodie, die durch die Bibel geht. Ich suche meine Brüder. Die Brüder hatten eine andere Weltanschauung wie Josef. Die Brüder hassten ihn. Ich suche meine Brüder. Eine Welt, die Jesus ins Kreuz geschlagen hat, über der steht, dass Jesus uns sucht, wie ein Weib, den Groschen verloren hat, das Haus fegt und kehrt, damit es ihn findet, oder wie ein Hirte, dem ein Schäflein entlaufen ist, über Berg und Tal und Felsen flüchtig geht, um das Schaf zu suchen. Dieser von uns gekreuzte Jesus sucht uns. Und wer in Jesu Nähe kommt, der muss davon was mitkriegen. Dem muss doch leid werden, die sich drehen um sich selber, findet ihr nicht? Christenstand ist ja nicht bloß, dass ich ein paar Dogmen kann oder einen zweiten Artikel aufsagen, sondern dass Jesus mein Leben umwandelt. Ebenso umwandelt, dass wir mit ihm sagen, ich suche meine Brüder. Da ist dieser Johannes, großer Mann der Gemeinde. Er zittert um einen Gaius. Er betet für den kleinen Gaius. Er freut sich, hier schreibt er, ich freue mich. Ich bin sehr erfreut worden, da die Brüder kamen und zeugten, dass du in der Wahrheit wandelst. Er hat sich gesorgt um ihn. Er weint, wenn Gaius falsch läuft. Er ist erschmettert, wenn Gaius die Schritte zur Hölle lenkt. Sein Herz jauchzt, wenn Gaius auf dem Weg zum Leben ist. Sein kleiner Bruder geht ihn was an. Ein jeglicher sei gesinnt, sagt der Apostel Paulus, wie Jesus Christus auch war. Und nun das Zweite. Wir wollten diese kleine Bühne ansehen, auf der hier so eine urchristliche Geschichte geschieht. Als Zweites muss ich diese namenlosen Brüder nennen, die dem Johannes Bericht erstatten. Ich bin aber sehr erfreut worden, da die Brüder kamen. Was für Brüder? Von diesen Brüdern ist in dem dritten Johannesbrief noch einmal die Rede. Ein erschütternd schönes Wort. Da heißt es, um Jesu Namen willen sind diese Brüder ausgezogen. Um Jesu Namen willen gehen sie hinein in die Verfolgung. Um Jesu Namen willen haben sie alles verlassen. Für einen Augenblick schwindelig, was diese Urgemeinde für eine Gemeinde war und was für eine schreckliche Christenheit, was unter dem Namen christlich heute alles segelt, nicht? Um Jesu Namen willen sind sie ausgezogen. Als Ludwig XIV. In Frankreich die Hugenotten verfolgt hat, die Protestanten, da wurde in der Schweiz nahe der Grenze eine Predigerschule gegründet, in der junge Leute in die Bibel, das Evangelium eingeführt wurden, um als Prediger dann nach Frankreich hinübergeschmuggelt zu werden und zu sterben. Als 300 getötet waren, gehängt, gerädert, auf die Galeeren gebracht, da konnte diese Predigerschule die Anmeldungen nicht alle annehmen von den Zeugen des Todes, wie sie genannt wurden. Das ist Gemeinde Jesu Christi. Um Jesu Namen willen sind sie ausgezogen. Jetzt muss ich etwas sehr Wichtiges sagen. Sehr wichtig, ich muss das vorher sagen. Diese Leute waren mit mir überzeugt, dass wir mit keinem Opfer vor Gott unsere Stellung auch in der Nuance verbessern könnten. Vor den Augen Gottes sind wir Sünder. Es gehört zum größten Betrug Satans, dass er Menschen, die nicht gerade sie über den Löffel geklaut haben, und das weiß man nicht mal, denn Offiziere haben in Frankreich geklaut, das Grabbel hat, dass die sich für rechtschaffen und gut halten. In Gottes Augen sind wir Sünder, Angeklagte, todeswürdige Verbrecher. Bitten Sie Gott, dass er Ihnen Ihren Zustand zeigt, wenn Sie mir nicht glauben. Und glauben Sie nicht, wenn Sie ein kleines Dienstchen für Gott tun, dass Sie damit die Situation ändern könnten. Wenn ich zum Tode verurteilt werde hier, weil ich einen totgeschlagen habe, dann kann ich mich nicht loskaufen, dass ich also für die innere Mission 5 Mark gebe. Nicht, sondern bleibe ich zum Tode verurteilt. So ist unsere Lage vor Gott. Und gerettet werden können wir nur durch das Opfer, das Jesus am Kreuz für uns gebracht hat. Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du errettet, sagt Paulus dem Kerkermeister. Das war nicht ein religiöser Ratschlag. Kennen Sie die Geschichte, wie der Kerkermeister in der Nacht im Erdbeben erschüttert ist? Was soll ich tun? Gottes Hand kommt gegen mich. Glaube an Herrn Jesus Christus, so wirst du errettet. Das heißt, sein Opfer, sein Opfer, sein Opfer allein, von dir im Glauben an dich gerissen, das errettet. Nichts habe ich zu bringen, das bleibt so. Nichts habe ich zu bringen, alles Herr bist du. Und wenn ich jetzt davon rede, hier sind Brüder, die Opfer gebracht haben um Jesu willen, dann war das nicht ein Opfer, mit dem sie im Himmel Blumenpott verdienen wollten, sondern brachten sie das Opfer, weil Jesus ihnen wirklich groß geworden war. Wer sich versöhnt weiß durch Jesu Blut, wer ein Kind Gottes geworden ist, wer es weiß, ich bin angenommen, dessen Herz brennt und er möchte was tun für Jesus. Sie haben Großes getan. Um Jesu willen sind sie ausgezogen. Um was da geht, das wird deutlich an der berühmten Geschichte von Zinzendorf. Erlauben Sie, ich fürchte, es könnte einer sein, der Sie nicht kennt und darum darf ich Sie eben erzählen, wie der junge, elegante, christliche in Anführungsstrichen, Grab durch eine Gemäldegalerie geht, die Bilder ansieht mit dem Longion, das man damals trug. Er ist Kenner, er ist gebildet, er ist kultiviert. Und dann ist da ein Bild, das fesselt ihn. Gegen violetten Himmel ein Kreuz. Und daran der leidende Jesus. Und dann stört ihn etwas. Das Bild packt ihn, wie dieser Corpus Christi in den dunkel drohenden Gewitterhimmel ragt. Aber dann stört ihn, dass darüber ein Spruchband ist. Er geht näher, er liest und dann erschrickt er. Da steht: Das tat ich für dich, was tust du für mich? Und auf einmal ist es, als wenn die Gemäldegalerie versinkt und der Rahmen, und er steht vor dem bleichen Sohn Gottes von Golgatha und der sieht ihn an. Nikolaus, Graf von Zinzendorf, das tat ich für dich. Ich trug deine Schuld, ich wurde Opfer, ich wurde hoher Priester, ich habe dich gesucht. Das tat ich für dich, was tust du für mich? Und Zinzendorf sinkt in der einsamen Gemäldegalerie auf die Knie. Herr, was tat ich für dich? Nicht mal ernst genommen habe ich dich. Nicht mal ernst genommen. Als er hinausgeht, ist er ein junger Mann, dessen Leben Jesus geweiht ist. Nicht darum geht es. Jesus tat alles für mich, aber da brennt das Herz. Und hier sind Brüder, denen brannt das Herz so, dass man sagen kann, um seines Namens willen haben sie alles verlassen. Und nun frage ich Sie, was tun Sie für Jesus? Vielleicht wartet er schon lange, dass Sie eine Sünde endlich opfern. Oder dass Sie einen Dienst jetzt wirklich mal tun. Jesus will jetzt sehr ernst mit Ihnen reden. Ich kann nicht sagen, was Sie für ihn tun sollen. Aber das ist mir völlig klar, dass dieses kleine Bildlein der Urchristenheit für uns Vorbild ist. Menschen, denen Jesus so groß wurde, dass sie was für ihn taten. Und noch kurz ein letztes. Die dritte Gestalt, die wir eben ansehen müssen, ist der Gaius. Der Gaius, der junge Mann, den möchte ich gern kennenlernen. Aber ich kenne ja nicht immer alle Jungs im Weigelhaus, nicht? Da wird es ja wohl nichts werden. Aber ich habe nachgesehen, man erfährt nichts über den Gaius. Als dieses eine Zeugnis, und das ist allerdings merkwürdig. Wenn mich einer fragt, was macht denn der Karl-Heinz eigentlich, dann sage ich, so ein Helfer. Und ich glaube, er hat ernst gemacht mit Jesus. Aber ich würde es nie so formulieren, so merkwürdig formulieren, wie es Johannes formuliert. Wisst ihr, der dritte Johannesbrief ist dann ein Brief an diesen Gaius. Gaius, dem Lieben, den ich lieb habe in der Wahrheit. Mein Lieber, sagt er, ich wünsche in allen Stücken, dass dir es wohlgehe und du gesund seist, wie es denn ja deiner Seele wohlgeht. Und dann kommt das. Ich bin sehr erfreut worden, da die Brüder kamen und zeugten. Jetzt würde ich denken von deinem Glauben, von deiner Liebe, deinem Dienst, deinem Eifer. Merkwürdig, wie es hier steht. Und zeugten von deiner Wahrheit, wie du denn wandelst in der Wahrheit. Ich will mir zugeben, merkwürdige Formulierung, nicht? Lassen Sie mich es kurz sagen. Unser Herr Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit. Ich könnte also sagen, er wandelt in Jesus, Glied an seinem Leibe. Ernsthafter Pflanzer der verlorenen Welt in den Leib Jesu Christi. Aber es ist sicher mehr. Er wandelt in der Wahrheit. Er hat begriffen, wie die Welt durchtränkt ist mit Lüge. Nicht nur die Politik, sondern unser persönliches Leben, unser gesellschaftliches Leben, durchtränkt mit Lüge. Und unser eigenes Herz durchtränkt mit Lüge. Wir entschuldigen unsere Sünden. Wir nehmen Gott nicht ernst. Dieser junge Gaius wandelt in der Wahrheit. Es ist ihm gleichgültig geworden, was die öffentliche Meinung über ihn denkt. Aber er möchte im Lichte Gottes stehen und seine Alltagsgeschäfte im Lichte Gottes treiben. Ich könnte dieses beidemalige Wahrheit, sie zeugten von deiner Wahrheit, denn du wandelst in der Wahrheit, einfach mal so ausdrücken. Es gibt ein Christentum, das ist Etikett. Eine Weinflasche hat ein Etikett. Niersteiner Riesling steht drauf. Aber es ist wahrscheinlich eher ein Essig, der gezuckert ist. Nicht? Etikett kann viel bedeuten. Ist nicht der Wein, der drin ist. Es gibt Christentum, da trägt man Etikett, christlich. Aber es ist kein Wein drin. Die Hölle drin. Die Hölle. Ja, da sitzen Menschen hier, ganz bestimmt. Die haben das Etikett. Jesus sagt mal, das ist ein Name, dass du lebst, aber bist tot. Es gibt Christentum der Form. Man hat sich angewöhnt, die Kirche zu gehen. Herrlich ist das, eine gute Angewohnheit, bestimmt. Aber es ist nichts von Freude am Herrn, nichts von Liebe, nichts von Gebetsleben. Nicht wahr, ihr lieben Leiter und Helfer? Es kann alles Form geworden sein. Es gibt ein Christentum der Worte. Man kann als Pfarrer hier stehen und alle geistlichen Worte sagen. Und hier ist die Hölle drin. Und das Herz ist fern von Gott. Etikett-Christentum, Form-Christentum, Wort-Christentum. Du wandelst in der Wahrheit, das heißt, bei dir ist Geist und Leben. Erkenntnis Jesu Christi, Hingabe an ihn, Heiliger Geist, der regiert, Wirklichkeit. Christenstand der Wirklichkeit gegenüber Wort und Form, verstehen Sie? Christenstand der Wirklichkeit. Gott schenke uns das, dass wir dieses Zeugnis bekommen. Du wandelst in der Wahrheit.